ARD. Donnerstag, 29. November 1962. Die jugoslawische Handelsmission in Bad Godesberg hat geschlossen. Der Tito-Staat und seine Auslandsvertretungen begehen den Nationalfeiertag. Nur Hausmeister Momčilo Popović versieht zu diesem Zeitpunkt noch seinen Dienst. Weil die diplomatischen Beziehungen zwischen der Bundesrepublik und Jugoslawien auf Eis liegen, ist die Handelsmission im Gebäude der schwedischen Botschaft untergebracht. Plötzlich stürmen 25 junge Männer das Gebäude. Mit einem Brecheisen schlagen sie einen Mitarbeiter der schwedischen Botschaft nieder. Sein 6-jähriger Sohn muss das mit ansehen. Als Hausmeister Popović sich ihnen in den Weg stellt, wird er erschossen. Die Angreifer übergießen Möbel mit Benzin und platzieren Sprengkörper in den Räumen der Botschaft. Flammen schlagen aus dem Gebäude. Nach dem Anschlag begibt sich der Anführer des Überfalls auf direktem Weg in die Kneipe gegenüber. Er bestellt einen doppelten Steinhäger und erklärt dem Wirt:
Das eben, das war eine Demonstration für die Freiheit des kroatischen Volkes.
Die Angreifer nennen es Demonstration. Bekannt wird es aber als Attentat von Bad Godesberg.
Und das ist nur der Beginn einer ganzen Serie von Gewalttaten kroatischer Nationalisten weltweit.
Ich bin Daniel Majic.
Und ich bin Carla Reiter.
Ihr hört den Podcast Krieg im Schatten.
Folge 2 von 6.
Jetzt rechts abbiegen.
Sommer 2023. Ich bin wieder im Auto in Vionica, Bebans Geburtsort. Gerade habe ich mir sein Denkmal angeschaut. Mit mir im Auto sitzt meine Familie.
Tata, wieso sind wir denn hergefahren?
Das ist mein 8-jähriger Sohn. Er will wissen, warum ich uns nach Vionica gebracht habe.
Erzähl doch mal von dem.
Du hast das Denkmal da gesehen, ne? Das Bild, das da hängt, der Mann, der hieß Nikola Milicevic. Er hat den Spitznamen Beban. Er hat in Frankfurt gelebt, er hatte da eine Firma. Das war noch zu Zeiten, als Kroatien kein eigener Staat war, sondern zu Jugoslawien gehört hat. Aber schon damals gab es Kroaten, und zu denen gehörte auch der Herr Milicevic, die wollten, dass Kroatien ein eigenes Land wird. Und auf der anderen Seite hat dann der jugoslawische Staat Leute nach Deutschland geschickt, weil da haben die gewohnt, die haben ja nicht in Jugoslawien gewohnt, um sie zu töten. Das ist auch bei Nikola Milicevic passiert. Der ist eines Nachts nach Hause gekommen, ist aus seinem Auto gestiegen und ist erschossen worden.
Soweit kennen wir die Geschichte von Beban schon. Und wir wissen auch, wo sie endet. An einem offenen Grab auf dem Frankfurter Hauptfriedhof, wo sein Mitstreiter Tomislav M. vor mehreren hundert Trauergästen eine Rede hält.
Aber lieber Nikola, wir schwören an deinem offenen Grab, wir werden deinen Weg, den Weg von Bruno Busic und den Weg aller gefallenen Kämpfer für Kroatien weitergehen. Das ist unser Eid, lieber Nikola. Du sollst in Frieden ruhen und wir schwören, dass du gerecht wirst.
Und genau dieser Tomislav M., der hier schwört, Bebans Tod zu rächen, wird später zu einem der Hauptverdächtigen in diesem bis heute ungeklärten Mordfall.
Uns ist immer noch unklar, warum Beban, ein einfacher Geschäftsmann und fünffacher Familienvater, sterben musste. Es wird vermutet, der jugoslawische Geheimdienst hätte den Mord begangen. Aber wovor hatten sie Angst? Warum sind Exilkroaten wie Beban für den Geheimdienst so gefährlich? Auch das versuche ich meinem Sohn auf der Fahrt durch die Herzegowina zu erklären. Beban und Co. wollten also ein unabhängiges Kroatien, sage ich ihm.
Dafür haben sie demonstriert, dafür haben sie geschrieben und manchmal haben sie, manche Leute von denen, die dafür gekämpft haben, sind auch gewalttätig geworden. Haben Überfälle gemacht, Bombenanschläge.
Und dann ist da noch etwas, das man wissen muss.
Und manche von den Leuten, die dafür gekämpft haben, waren auch sozusagen Nachfolger der Ustascha, von denen ich dir schon erzählt habe.
Waren das die Nazis von Kroatien? Hat mein Sohn mich mal gefragt. Sowas Ähnliches, habe ich gesagt. Aber das ist ziemlich verkürzt. Um zu verstehen, woher der Hass der Exilkroaten auf Jugoslawien kommt, müssen wir zurückgehen. bis in den Zweiten Weltkrieg.
Einmarsch der deutschen Truppen in Agram. Die kroatische Bevölkerung grüßt ihre deutschen Befreier mit jubelnder Begeisterung.
6. April 1941. Nazi-Deutschland überfällt Jugoslawien. In weniger Tage bricht der Widerstand der jugoslawischen Armee zusammen.
Herunter mit dem serbischen Adler.
4 Tage nach dem Überfall wird in Zagreb bzw. Agram, wie es die Deutschen nennen, der sogenannte unabhängige Staat Kroatien unter Führung der faschistischen Ustascha ausgerufen. Bis dahin waren die Ustascha unter ihrem selbsternannten Poglavnik, dem Führer Ante Pavelic, eine eher erfolglose Aufstandsbewegung, die mit Terroranschlägen gegen Jugoslawien kämpfte. Als nun Nazi-Deutschland und Mussolinis Italien Jugoslawien zerschlagen, bietet sich den Ustascha die Gelegenheit zur Machtergreifung. Für ihren unabhängigen Staat Kroatien verzichten sie zugunsten Italiens auf große Teile der kroatischen Küste.
Wenn wir heute von oben auf Kroatien schauen, dann sieht das Land aus wie ein Croissant. Die besten Stellen der linken Hälfte an der Adria schnappt sich 1941 Italien. Bosnien-Herzegowina liegt zwischen den beiden Hörnern. Und genau dieses große Stück in der Mitte wird Teil des Ustascha-Staates.
Genau dort, mitten in Bosnien-Herzegowina, kommt 4 Jahre vorher, 1937, Beban zur Welt. Um ganz genau zu sein, in der Herzegowina. Diese wirtschaftlich schwache Region wird vorwiegend von Kroaten bewohnt und gilt als Hochburg der Ustascha. Auch Ustascha-Führer Ante Pavelic stammt von hier.
Die Ustascha haben aber ein Problem. Ein großer Teil der Bevölkerung ihres unabhängigen Staates sind keine Kroaten. Von den rund 6 Millionen Einwohnern sind knapp 1,8 Millionen Serben, die den Ustascha als Todfeinde und Zersetzer des Kroatentums gelten.
Die neuen Herrscher in Zagreb fackeln nicht lange. Nur wenige Tage nach der Machtergreifung beginnen die ersten massiven Übergriffe auf die serbische Zivilbevölkerung. Bis zum Ende der Ustascha-Herrschaft werden bis zu 350.000 Serben, rund 30.000 Juden, rund 25.000 Roma und tausende politische Dissidenten bei Massakern und in Konzentrationslagern ermordet.
Doch gegen Besatzung und Ustascha-Terror erhebt sich Widerstand. Am erfolgreichsten erweist sich dabei die von der Kommunistischen Partei Jugoslawiens geführte Partisanenbewegung unter Josip Broz, besser bekannt unter seinem Kampfnamen Tito. Seine Guerilla, in der Serben, Kroaten, Bosniaken und alle anderen Volksgruppen Jugoslawiens Seite an Seite kämpfen, setzt Deutschen, Italienern und den Ustascha gleichermaßen zu.
Die Herzegowina, wo Bebans Familie lebt, ist in den Jahren zwischen 1941 und 1945 im Grunde genommen ein einziges großes Schlachtfeld. Und von allen Seiten kommt es zu Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung.
Unter hohen Verlusten und mit Unterstützung vor allem der USA und Großbritanniens gewinnen schließlich Titos Partisanen. Nach 4 Jahren endet die Terrorherrschaft der Ustascha. Am 8. Mai 1945 marschieren Titos Truppen in Zagreb ein.
Kroatien ist also wieder eine Teilrepublik des Vielvölkerstaats Jugoslawien.
Narodo, najveći zločinac da ga je rodila Hrvatska majka Pavelić.
Pavelić ist der größte Verbrecher, der je von einer kroatischen Mutter geboren wurde. Das sagt Tito hier über den Ustascha-Führer. Doch auch Titos Partisanen machen sich die Hände schmutzig. Nach dem Zusammenbruch des Ustascha-Staates flüchten die Überreste der Ustascha-Armee gen Norden. In ihrem Schlepptau Anhänger des Regimes und auch zahlreiche Zivilisten. Ein Treck von mehreren 10.000 Menschen erreicht das kleine Städtchen Bleiburg in Österreich. Hier wollen sie sich in britische Kriegsgefangenschaft begeben. Doch die Briten übergeben sie an Titos Partisanen.
Was folgt, ist eine mehrmonatige, blutige Abrechnung, der Zehntausende Menschen zum Opfer fallen. Nazi-Kollaborateure wie Unschuldige. Ein Ereignis, das später als Massaker von Bleiburg in die kroatische Geschichtsschreibung eingehen wird.
Ante Pavelić ist nicht unter den Opfern. Ihm und einem Großteil der Ustascha-Führung gelingt, übrigens mit tatkräftiger Unterstützung aus dem Vatikan, die Flucht. Über die sogenannte Rattenlinie entkommt er nach Südamerika. Andere führende Ustascha finden in Australien Zuflucht, in Spanien und auch in Westdeutschland. Ab den 50ern wird die Bundesrepublik zu einem Zentrum der exilkroatischen Szene.
Der Krieg endet, als Beban gerade einmal 7 Jahre alt ist. Über dem Eingang zu seiner Schule ersetzt nun wahrscheinlich der rote Stern das kroatische Staatswappen.
Jugoslawien wird nach 1945 zu einem sozialistischen Staat. In den ersten Jahren orientieren sich Tito und seine Partei streng am Vorbild der Sowjetunion. Das bedeutet auch Zwangskollektivierung, Verfolgung von politischen Dissidenten und Personenkult. 1948 aber überwerfen sich Tito und Stalin. Jugoslawien besteht auf seinem eigenen Weg zum Sozialismus und wird damit im Kalten Krieg zum potenziellen Bündnispartner des Westens.
Offiziell ist der Zweite Weltkrieg vorbei. Doch das heißt nicht, dass die Gewalt endet.
Ich habe Ihnen schon vorher gesagt, dass wir im Prinzip gegen Gewalt sind. Dass wir Kroaten in unserer Geschichte überhaupt nicht kennen, Terrorakten. Erst nachdem wir in Kontakt mit Serbien zusammenkamen, es geschah in kroatischer Geschichte, dass wir zu Terror greifen mussten. Aber wenn Sie überlegen, dass dieses kommunistische System über 150.000 kroatischen Soldaten in Friedenszeit umgebracht, wenn Hunderttausende andere Kroaten in Konzentrationslager schwersten Verfolgungen ausgesetzt sind, es darf nicht dann zu scharf den jungen Leuten angenommen werden, wenn sie auch bei Demonstrationen, sagen wir manches Mal, sich vergessen.
Hier hören wir Dr. Branimir Jelic bei einem Radiointerview 1962, kurz nach dem Anschlag auf die jugoslawische Handelsmission in Bad Godesberg. Er versucht hier irgendwie die Attacke zu verurteilen, zeigt aber gleichzeitig Verständnis für die Angreifer. Also genau genommen rechtfertigt er den Anschlag. Jelic arbeitet als Zahnarzt in Berlin. Zugleich ist er Vorsitzender der größten Vereinigung von Exilkroaten in Deutschland. Sie nennt sich Kroatisches Nationalkomitee, Hrvatski Narodni Odbor.
Jelic macht Lobbyarbeit für die Exilkroaten in Deutschland. Er ist CDU-Mitglied und gründet später in Berlin auch noch einen Freundeskreis der CSU. Zu diesem Zeitpunkt gibt es allein in der Bundesrepublik 55 Kroatenvereinigungen. Manche haben nur eine Handvoll Mitglieder und in vielen Fragen sind sie sich uneins. Eine Forderung erheben sie aber alle: staatliche Unabhängigkeit für Kroatien. Und sie alle haben ein ähnliches Problem. Diese jungen Leute, wie Jelic sie nennt, machen in letzter Zeit ganz schön viel Ärger.
Ende 50ern, Anfang 60ern gab es so eine neue Welle von Migranten von Jugoslawien aus. So eine neue Generation eigentlich. Und diese Generation hat diese ältere Generation gesehen und die dachten, die Zeit ist vorbei für diese Leute, für diese Pavelic-Anhänger und diese anderen. Das ist so eine alte Geschichte und wir müssen hier was neu bauen.
Das ist Martin Nikola Tokic, Politikwissenschaftler an der Central European University in Wien. Er hat vor einigen Jahren eine Monographie über radikale kroatische Separatisten veröffentlicht. Um ganz ehrlich zu sein, sein Buch hat uns zu diesem Podcast inspiriert. Tokic fasst hier die Situation der Exilkroaten Anfang der 60er zusammen. Seit fast 2 Jahrzehnten hat sich im Kampf für die kroatische Unabhängigkeit nichts getan. Jugoslawien existiert immer noch.
Und für diese neue Generation, die haben das verstanden, dass einfach weiter Briefe zu schreiben, das bringt doch gar nichts. Und die haben diese Situation angeschaut und gedacht, okay, wie kann sich hier was bewegen? Und die Antwort für viele, nicht alle natürlich, aber für viele war einfach nur Gewalt. Oder nur mit Terrorismus vor allem können wir unsere Botschaft verbreiten und können wir irgendwie die Regierung in Jugoslawien, in Beograd erreichen.
Rechte Gewalt als einzige Strategie. Als 1962 die jugoslawische Handelsmission in Bad Godesberg überfallen wird, leben bereits 40.000 kroatischstämmige Menschen in der Bundesrepublik.
Im selben Jahr kommt auch Beban nach Deutschland. Als gelernter Schlosser findet er schnell Anstellung, zunächst in Baden-Württemberg. In Jugoslawien habe er keiner politischen Gruppierung angehört, wird er später bei der Polizei aussagen.
Trotzdem beantragt er erfolgreich politisches Asyl und schließt sich kurz darauf einer exilkroatischen Organisation an, den Vereinigten Kroaten Deutschlands. Hier das Führungspersonal beim Interview mit dem deutschen Fernsehen.
Herr Rukovina, wann wurde der Bund der Vereinigten Kroaten gegründet?
Der Bund der Vereinigten Kroaten ist gegründet 1952.
1952 in München.
In München.
Bund der Vereinigten Kroaten sind die Nachfolger von Dr. Starčević und Dr. Ante Pavelić und sonstige kroatische Persönlichkeiten.
Der Mann, der hier Probleme hat, die Jahreszahlen 1952 auszusprechen, ist der Vorsitzende der Vereinigten Kroaten, Mile Rukavina. In Jugoslawien wurde der ehemalige Ustascher Offizier wegen Massakern an serbischen Zivilisten und der Ermordung von zwei abgestürzten Piloten der US Army gesucht. In den 1960ern ist er bei weitem nicht der einzige ehemalige Ustascher Mann, der in exilkroatischen Kreisen in Deutschland aktiv ist.
Aber nicht alle exilkroatischen Funktionäre gehen so offen mit ihren Sympathien für die Ustascher Bewegung um.
Ich möchte hier Folgendes sagen. Die Verhältnisse bei uns sind etwas anders und man könnte sie nicht so simplifizieren. Man kann es nicht sagen, dass die Ustascher alle als solche Faschisten waren. Deswegen wir unterscheiden zwischen Ustascher Kämpfer und Regimeanhänger. Oder sagen wir, die Hauptfunktionäre dieses Regimes selbstverständlich sind nicht geeignete Personen, heute den kroatischen Kampf zu führen.
Dass er bei den Ustascher nicht alle über einen Kamm scheren möchte, ist nur zu verständlich. Jelic selbst war nämlich ein Ustascher der ersten Stunde. In den 30ern war er dafür zuständig, im Ausland um Unterstützung für Pavelić und seine Bewegung zu werben. 1938 aber wird er von der britischen Polizei verhaftet. Den Zweiten Weltkrieg verbringt er in einem Internierungslager. Nach Kriegsende kann er so behaupten, mit den Verbrechen der Ustascher, die er im Übrigen größtenteils leugnet, nichts zu tun gehabt zu haben. Die einen sind also Postfaschisten und bei den anderen kann man das Post getrost weglassen. Und beide Organisationen feiern regelmäßig am 10. April die Gründung des Ustascher Staates von Hitlers Gnaden, inklusive schriftlicher Grußworte von deutschen Politikern.
Nicht alle exilkroatischen Organisationen beziehen sich positiv auf die Ustascher. Aber die größte, Jelic Nationalkomitee, tut sich schwer damit, sich von der faschistischen Geschichte der kroatischen Nationalbewegung abzugrenzen. Und die zweitgrößte, die Vereinigten Kroaten Deutschlands, macht aus ihrer Verehrung für Ante Pavelić gar keinen Hehl. Nochmal, zu diesem Zeitpunkt gibt es dutzende exilkroatische Vereinigungen, auch solche, die nichts von Pavelić und Co. wissen wollen. Beban aber tritt jener Organisation bei, die es gar nicht versucht, ihre Ustascher Wurzeln zu verleugnen.
Was ist das für ein Staat, der den Vereinigten Kroaten vorschwebt? Das haben wir den Politikwissenschaftler Tokic gefragt.
Die haben sehr oft gesagt, es ist nicht unsere Rolle, irgendwie zu entscheiden, was das für ein Staat werden soll. Ich bin der Meinung natürlich, was das heißt, ist natürlich so ein Staat für Kroaten. Das hieße dann keine Serben mehr, keine Juden mehr, keine anderen mehr, einfach nur für Kroaten. Und die haben schon ein bisschen verstanden, dass man das nicht sagen dürfte in den Westen. Aber ich glaube, die würden ja absolut kein Problem haben, so eine ustasche Art von Kroatien wieder zu haben.
Die ustascher Verehrung hält in exilkroatischen Kreisen noch sehr lange an. Im Januar 1980, am Vorabend von Bebans Ermordung, findet mitten in Frankfurt eine Veranstaltung zu Ehren Pavelić statt. Der ehemalige ustascher Führer ist bereits Ende 1959 an den Spätfolgen eines Attentats gestorben. Organisiert wird das Gedenken von den Vereinigten Kroaten Deutschlands. Das ist der Verein, dem Beban Mitte der 60er beitritt. Ist Beban also ein Faschist?
Er hat zumindest keine Probleme damit, sich einer ustascher Organisation anzuschließen. Beban kommt zu einer Zeit nach Deutschland, in der sich der Wind in der kroatischen Exil-Community allmählich dreht. Natürlich verurteilen die meisten Organisationen den Angriff auf die jugoslawische Handelsmission. Vor allem auch, wenn man merkt, dass sich das Verständnis deutscher Behörden und Medien in Grenzen hält. Wie hier 1962 im Fernsehmagazin Panorama.
Sicher, wir sind Gegner des Kommunismus. Dennoch können und dürfen wir nicht dulden, dass kroatisch-nationalistische Fanatiker, die unsere Gastfreundschaft genießen, auf unserem Territorium als Mord- und Brandstifter tätig werden. Dieser Bombenanschlag war, das beweisen diese Bilder, nicht nur eine Demonstration, es war ein Anschlag.
Geld für die Verteidigung der Attentäter sammeln die Exilkroaten aber trotzdem fast alle. Obwohl sie sich offiziell von der Gewalt distanzieren. Wie hier ein Mitglied von Bebans Vereinigten Kroaten.
Diese Leute, die diesen Attentat verübt haben, haben nicht Schlechtes gedacht. Die haben gedacht nur an unsere Heimat, an unser Land, Kroatien. Das sind junge Leute, die in Jugoslawien kommunistisch erzogen, am besten haben den Kommunismus in Jugoslawien kennengelernt Und aus gerade diesen Gründen, weil die den Kommunismus in Jugoslawien gut kennengelernt haben, sind als Antikommunisten nach Deutschland gekommen und haben hier diesen Antikommunismus noch weiter zwischen unsere Landsleute entwickelt.
Die jungen Leute, wie es in diesem Interview wieder heißt, die das Attentat in Bad Godesberg verüben, gehören übrigens einem Geheimbund an. Nach außen ein Kultur- und Sozialverein, der sich selbst als kroatische Kreuzerbruderschaft bezeichnet. Geführt werden sie von einem katholischen Priester, der ehemals der persönliche Seelsorger von Ustascher Führer Ante Pavelic war. Die 25 Angreifer und ihr geistlicher Führer landen vor Gericht. Wegen Geheimbündelei und Sprengstoffanschlägen werden sie zu teils mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Ihr Anführer auch wegen des Mordes an Hausmeister Popovic.
Die jungen Leute wollen also nicht mehr abwarten. Die Ustascher Senioren, die sich und ihren völkermordenden Staat regelmäßig feiern, sind ihnen zu alt, zu satt, zu passiv. Dennoch dienen ihnen die Ustascher weiter als Vorbild, weil die nämlich in ihrer Frühzeit Jugoslawien offen bekämpft haben. Und zwar nicht mit Petitionen, sondern mit Bomben.
Den Prozess um das Bad Godesberg-Attentat nutzen die kroatischen Separatisten als Bühne und bekommen endlich die öffentliche Aufmerksamkeit, die sie sich schon so lange wünschen.
Doch diese Aufmerksamkeit hat natürlich auch Nachteile.
Es gibt die Organisation der kroatischen Kreuzerbruderschaft mit ihrem Sitz in Bensberg bei Köln.
Das ist Willi Weyer, der damalige Innenminister von Nordrhein-Westfalen.
Diese Organisation hat etwa nach unseren Ermittlungen 200 Mitglieder in Nordrhein-Westfalen. Diese Mitglieder verpflichten sich zur Geheimhaltung. Unter anderem sind sie tätig geworden, auch bei dem Überfall auf die jugoslawische Handelsmission in Bad Godesberg. Dies soll mehr ein Warnschuss sein für irgendwelche illegale Organe, die die Gastfreundschaft der Bundesrepublik missbrauchen, um ihre politische Tätigkeit hier in Deutschland auszuüben.
Nach dem Anschlag von Bad Godesberg rücken die kroatischen Organisationen in den Fokus deutscher Sicherheitsbehörden. Am 11. März 1963 verbietet das Regierungspräsidium Köln die Kreuzerbruderschaft. Doch nicht nur die deutschen Sicherheitsbehörden beobachten die Diskussion um Bad Godesberg ganz genau. Auch beim Büro der Staatssicherheit, der UTBA in Belgrad, ist man hochinteressiert an den Vorgängen in der Bundesrepublik. Nur hat die UTBA andere Pläne, meint auch Politikwissenschaftler Turkic.
Es ist nicht so, dass die Jugoslawen unbedingt wollten, dass diese Organisationen nicht existieren oder verschwinden oder nicht mehr auftauchen. Es war, wie gesagt, ziemlich wichtig für die Regierung, dass es immer noch diese, in Anführungszeichen, Gefahr gibt, dass die Ustascher oder die Faschisten wieder auftauchen konnten.
Die Kommunisten in Jugoslawien sind durch den antifaschistischen Befreiungskampf an die Macht gekommen. Und aus ihm ziehen sie nach wie vor ihre Legitimation. Umso mehr, da der alte Feind immer noch aktiv ist.
Und in den 50ern, die haben schon versucht, eigentlich, dass diese verschiedenen Organisationen dann weiter radikal werden, weil die fanden das sehr nützlich letzten Endes. Die haben immer Leute da gehabt, zu versuchen, diese Spaltung irgendwie zu verbreiten. Das natürlich, die wollten nicht, dass es eine Organisation gibt, was stark ist, sondern viele, viele verschiedene, die nicht so stark sind. Und die wollten natürlich, dass sie radikaler werden, sodass die Regierung in Bonn oder in Washington dann sagt, nee, solche Faschisten wollen wir nicht haben.
Die Exilkroaten sollen also nach dem Willen Jugoslawiens nicht verschwinden. Stattdessen ist der Plan, unterwandern, spalten, radikalisieren. Und damit die Gefahr kontrollieren. Doch dieser Plan geht nicht ganz auf.
März 1963. Ein Mitglied der Vereinigten Kroaten wird verdächtigt, einen Mord mit politischem Hintergrund geplant zu haben.
Wenige Tage später, ein Mitglied der Kreuzbruderschaft soll einen Sprengstoffanschlag auf eine diplomatische Vertretung Jugoslawiens vorbereitet haben.
Mai 1963. 9 Exilkroaten reisen aus Australien in die Bundesrepublik ein und dann weiter nach Jugoslawien. Sie sollen eine Guerilla aufbauen, werden aber von der Polizei verhaftet.
Oktober 1964. Mordanschlag auf einen jugoslawischen Staatsbürger unweit von Speyer.
Juni 1965. Eine Kleinstadt am Bodensee. Der jugoslawische Konsul will sich mit einer kroatischen Kellnerin treffen. Er hatte sie beauftragt, die exilkroatische Szene auszukundschaften. Was er nicht weiß, die Frau hat ihn verraten. Am Treffpunkt wird er mit 6 Schüssen niedergestreckt. Er überlebt schwer verletzt. Der Attentäter und die mutmaßlichen Hintermänner gehören einem Geheimbund innerhalb der Vereinigten Kroaten Deutschlands an. Später werden sie als Bodensee-Gruppe bekannt.
Diese Bodensee-Gruppe wird noch eine wichtige Rolle spielen. Erstmal kann man aber sagen, dass 1965, 3 Jahre nach dem Attentat in Bad Godesberg, der exilkroatische Terror richtig Fahrt aufgenommen hat. Die Frage ist nur, was hat Beban mit diesem Terror zu tun?
Beban arbeitet in dieser Zeit in Ludwigshafen. In den Akten der Polizei taucht er zum ersten Mal 1964 auf, in Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall. Nicht ganz 2 Jahre später folgt der nächste polizeiliche Eintrag. Und der ist deutlich brisanter. 1966 wird Beban wegen illegalen Waffenbesitzes angezeigt.
Was will Beban mit einer Schusswaffe? Hat er sich bedroht gefühlt? Ende der 60er, als politisch aktiver Exilkroate in Deutschland, vielleicht nicht ganz zu Unrecht.
Es geschah am helllichten Tage. Unter einem Vorwand verschaffen sich 3 Männer Einlass in die Düsseldorfer Wohnung des Exilkroaten Dijelic. Ohne Vorwarnung ziehen sie Pistolen, die mit Schalldämpfern versehen sind, und feuern gezielt auf die Köpfe der Anwesenden. Sie treffen mit der Sicherheit von professionellen Schützen. Frau Dijelic wird der Hinterkopf aufgerissen. Der Tochter durchschlägt ein Projektil Unter- und Oberkiefer. Und Berislav Dijelic, der zum Zeitpunkt des Attentats als bedeutender Sprecher der titofeindlichen Exilkroaten in der Bundesrepublik galt, trägt eine schwere Verletzung der linken Gesichtshälfte davon.
So schildert der Reporter aus dem Fernsehmagazin Monitor ein Utba-Attentat 1965. Das Opfer war der Vorsitzende des Verteidigungskomitees für die Attentäter von Bad Godesberg.
Ein Jahr später wird in Stuttgart der jugoslawische Vizekonsul erschossen. Der Attentäter, der Kroate Franjo Goreta, erklärt vor Gericht, dass der Konsul vorher von ihm verlangt habe, Exilkroaten zu liquidieren.
Franjo Goreta, in diesem Gebäude begannen Ihre ersten Kontakte mit dem jugoslawischen Geheimdienst.
Genau, das war der Konsul Savo Milovanović, das war 2. Stock, letzte Zimmer rechts. Ne? Ich bin gekommen, um Pass zu verlängern. Nach einer Stunde hat er mich dann gefragt, ob ich einverstanden bin, für Vaterland was zu tun. Ne? War ich einverstanden, vielleicht auch aus Neugier, ne, was der Konsul will von mir. Ne? Nach mehreren Treffen habe ich plötzlich Mordaufträge bekommen. Das war an die 3 Exilkroaten, die in der Bundesrepublik gelebt haben.
Spätestens jetzt beginnt das, was unserem Podcast den Namen gibt. Der Krieg im Schatten.
13. September 1967. Der Hauptentlastungszeuge im Prozess gegen Attentäter Goreta wird auf einem Waldparkplatz am Stuttgarter Stadtrand erschossen.
Oktober 1967. Kroatische Extremisten brechen 2-mal in ein Waffendepot der Bundeswehr an der Schweizer Grenze ein. Sie stehlen mehr als 100 Kilogramm Sprengstoff.
April 1968. Ein Bombenanschlag auf den Hauptbahnhof von Belgrad scheitert an einem defekten Zünder.
23. Mai. Explosion 2 Bomben im Hauptbahnhof von Belgrad. 14 Verletzte.
13. Juli. Im Belgrader Kino explodiert eine Bombe. Ein Mensch stirbt. 87 werden zum Teil schwer verletzt.
25. September. Erneuter Bombenanschlag auf den Belgrader Hauptbahnhof. 16 Verletzte.
Die gewaltbereiten Exilkroaten gehen also in die Offensive. Doch die Antwort der Utba lässt nicht lange auf sich warten.
6. September 1968. Auf einer Müllkippe bei Paris wird die Leiche eines Exilkroaten gefunden. Er soll einen Anschlag auf das jugoslawische Konsulat in München geplant haben.
27. September. Hrvoje Urza, Mitglied des kroatischen demokratischen Ausschusses, wird im Vogelsbergkreis tot aus der Fulda gezogen. Er wurde mit Kopfschüssen hingerichtet. Seine Leiche war mit einer Kupplungsscheibe beschwert.
26. Oktober. 3 Leichen werden in München in den Redaktionsräumen der Zeitschrift Kroatische Freiheit gefunden. Darunter befindet sich der Vorsitzende der Vereinigten Kroaten Deutschlands.
9. April 1969. Eine in einem Müllbeutel versteckte Bombe reißt dem Münchner Gastwirt Juric beide Hände ab. Er stirbt wenige Tage später.
30. Juni. Ein führendes Mitglied der Vereinigten Kroaten Deutschlands wird mit eingeschlagenem Schädel in seinem Badezimmer aufgefunden.
Die Gewalt zwischen Exilkroaten und der Utba schaukelt sich immer weiter hoch. Der Terror trifft Jugoslawien mitten ins Herz mit den Bombenanschlägen in der Hauptstadt Belgrad. Und auch die UDBA wird in ihrem Vorgehen immer skrupelloser.
All diese Anschläge, Attentate und Morde haben einen Bezug nach Deutschland. Entweder werden sie hier ausgeführt oder geplant oder beides. Und auch wenn es auf den ersten Blick nicht so aussieht, die Bundesrepublik hat darauf reagiert. 1962, nach dem Anschlag von Bad Godesberg, wirken Bundeskriminalamt und Verfassungsschutz erstmal heillos überfordert, weil sie so gut wie nichts über die Exilkroaten wissen. In der Bundesrepublik ist zu diesem Zeitpunkt politisch noch nicht mal geklärt, welche Institution Informationen über ausländische Gruppierungen zentral sammeln darf. Ab Mitte der 60er ändert sich das allmählich. Beim BKA wird die sogenannte Sicherungsgruppe beauftragt, alle Erkenntnisse zu den Aktivitäten der Exilkroaten und der UDBA zusammenzutragen. Das führt dazu, dass bei den UDBA-Morden in den 60ern die Täter manchmal sogar ermittelt werden. Nur sind sie dann fast immer schon über alle Berge. Wortwörtlich über die Alpen in Jugoslawien.
So ist es auch beim Fall Hirvoje Ursa, der Exilkroate aus Frankfurt, dessen Leiche mit einer Kupplungsscheibe um den Hals aus der Fulda gezogen wird. Hier kommen wir an einen wichtigen Punkt unserer Recherche. Die Polizei geht allen Spuren im Fall Ursa nach und eine führt zu Beban. 2 Jahre sind seit der Anzeige wegen illegalen Waffenbesitzes vergangen. Beban hat inzwischen seine Frau kennengelernt, geheiratet und sein erstes Kind bekommen. Seine Frau wird sich später erinnern, dass er ihr damals schon erzählt habe, dass er politisch aktiv sei. Er soll sie sogar gefragt haben, ob sie das störe. Sie sei aber noch so jung gewesen, dass sie sich über solche Dinge nicht den Kopf zerbrochen habe.
Beban scheint jedoch zu ahnen, dass ihm seine politische Betätigung noch Ärger bereiten könnte. Vorerst aber hat er andere Probleme. Ende der 60er kommt er mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt.
1968 wird er wegen Bedrohung und Körperverletzung angezeigt. Und im selben Jahr nochmal wegen Führens eines Fahrzeugs ohne ausreichenden Versicherungsschutz. Nur wenige Tage nach dieser letzten Anzeige will ihn die Polizei schon wieder sprechen. Diesmal aber als Zeugen.
Es geht um Hirvoje Ursa, der Tote mit der Kupplungsscheibe um den Hals. Wie sich in den Ermittlungen nämlich zeigt, war der Mitglied des kroatischen demokratischen Ausschusses. Dieser wird 1967 als zweite exilkroatische Organisation nach der Kreuzerbruderschaft verboten. Das Innenministerium wirft den Mitgliedern unter anderem vor, Terroranschläge in Jugoslawien geplant zu haben. Mehrere Mitglieder wurden 1966 dabei erwischt, wie sie versuchten, Sprengstoff von Belgien nach Deutschland zu schmuggeln.
Beban kannte Ursa. In den Ermittlungsakten haben wir entdeckt, dass Ursa geplant hatte, in die Wohnung von Beban zu ziehen. Wir können Beban hier zum ersten Mal konkret mit dem Krieg im Schatten zusammenbringen. Aber Ursa ist nicht sein einziger Kontakt zu einem Terroristen.
Nachdem die jugoslawische Polizei 2 mutmaßliche Bombenleger festnimmt, stellt sich heraus, dass die Serie von Bombenanschlägen in Belgrad Mitte 1968 in Deutschland geplant und in Auftrag gegeben wurde. Verantwortlich ist die sogenannte Bodenseegruppe. Eine Gruppe von Exilkroaten, die schon das Attentat auf den Botschafter am Bodensee ausgeführt hat.
5 Angehörige der Bodenseegruppe werden in Deutschland zu Haftstrafen verurteilt. Einer davon ist Dane Scharatz, ein Gastwirt aus Karlsruhe. Und er soll für 5 Jahre ins Gefängnis. Doch das wird ihn nicht davon abhalten, zu einem der meist gefürchteten und gejagten exilkroatischen Terroristen aufzusteigen.
Als die deutschen Ermittler die Bodenseegruppe unter die Lupe nehmen, erfahren sie auch etwas über Beban. 1967 hat der seine Frau geheiratet. Und sein Trauzeuge war niemand anderes als Dane Scharatz.
Das ist nun schon ein ziemlich klarer Kontakt in die Terrorszene. Die Wahl eines Trauzeugen bedeutet etwas. Du bist mein Vertrauter, heißt das, und das zeige ich allen. Bebans Wahl fällt auf einen Mann, der einer militanten Gruppe angehört. Vielleicht war Beban also nicht nur der unscheinbare Frankfurter Geschäftsmann, der sich mit friedlichen Mitteln für ein unabhängiges Kroatien einsetzte. Welche Rolle hat er in diesem Krieg im Schatten zwischen Exilkroaten und UDBA gespielt?
Die deutschen Ermittlungsakten reichen nicht aus, um diese Frage zu beantworten. Wir müssen also nachsehen, was die andere Seite wusste. Beim jugoslawischen Geheimdienst, der UDBA.
Denn die UDBA ist verdammt nah dran an den Exilkroaten in Deutschland. Das und mehr erfahrt ihr in Folge 3.
Das war Folge 2 von 6.
Krieg im Schatten ist eine sechsteilige Produktion des Hessischen Rundfunks für die ARD Audiothek. Wenn ihr euch für ausgefallene Geschichten aus der Geschichte interessiert, empfehlen wir euch den Podcast Der Rest ist Geschichte, ein Podcast des Deutschlandfunks in der ARD Audiothek.